Und Vater, es ist wahr, es gibt keinen, nicht einen einzigen, der so liebt wie du. Und ich danke dir für diesen Morgen, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen. Danke dir, bist du da. Und dürfen wir eines wissen, du liebst uns. Du hast dein Leben gegeben, Jesus. Du hast dein Leben gegeben für uns. Danke für die Erlösung. Amen. Jetzt habe ich eine technische Panne produziert. Kannst du mir schnell helfen? Wirklich, mein Touchpad ist verstellt. Ich habe das nicht. Voilà. Danke. Wahrscheinlich will Gott, dass ich heute predige. Gut. Gott sucht das Verlorene. Und du? Etwas verlieren, suchen und finden, das kennen wir irgendwie aus dem Alltag. Manchmal finden wir es auch nicht. Ich habe so eine Geschichte, ich habe mal etwas erlebt, ist schon ein paar Jahre her. Da war ich unterwegs, Snowboarden im Gurnigel. Ich war da mit meinem Bruder unterwegs und ich war nicht so gut ausgerüstet und war eben auch noch ein Anfänger auf dem Snowboard. Und ich hatte nur so eine einfache Jacke an und die hatte keine Reißverschlüsse. Und ich hatte da meinen Autoschlüssel da einfach in den Jackensack gesteckt und jeder intelligente, normal denkende Mensch weiß, was passieren muss. Gut, ich musste die Erfahrung eben noch machen. Und da waren wir eben auf dem Berg oben und mein Bruder sagte, komm, ich kenne da eine Route durch den Tiefschnee, es hat frisch geschneit gehabt, Pulverschnee, wunderbar. Und er war eben kein Anfänger und sagte, ja, das kannst du schon, kein Problem, ich fahre dir vor, du fahrst mir nach. Und das haben wir dann so gemacht, nur so gefühlte alle 4 Meter hatte ich starken Bodenkontakt. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, da nach unten zu kommen. Und letztendlich habe ich gesagt, also das kannst du ohne mich machen. Also ich fahre wieder die Piste, da fühle ich mich sicher, aber ich gehe sicher nicht mehr Pulverschnee fahren. Und er hat gesagt, das ist das Schönste, ich mache nur noch Pulverschnee. Da habe ich gesagt, okay, wir treffen uns dann unten in der Talstation. Und als wir uns dann unten wieder getroffen haben, sagt er so, ha, ich habe etwas gefunden. Und ich sagte, ja und, was? Dann sagte er, weißt du, ich bin einmal umgefallen. Da dachte ich, ach gut, hat sie nochmal erwischt. Und dann, als ich mich wieder aufrichtete im Schnee, sah ich etwas glitzern. Und dann habe ich das genommen und dann sah ich, es ist ein Autoschlüssel. Es ist dein Autoschlüssel. Und ich dachte, was? Oh, ich habe meinen Autoschlüssel verloren gehabt. Ich habe nicht mal gesucht, aber gefunden. Und ich war wirklich glücklich, habe gesagt, Gott, du bist so gut. Ich habe es nicht mal gesucht und du hast mir einfach den Autoschlüssel wieder geschenkt. Verlieren, suchen, finden oder eben nicht suchen, das gibt es auch, aber finden. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die handelt vom Verlieren, Suchen und Finden. Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und wir kennen, die meisten von uns kennen wahrscheinlich diese Geschichte. Haben die schon in der Sonntagsschule gehört oder vielleicht sonst irgendwie. Eine bekannte Kindergeschichte, ich kann sie auswendig mittlerweile. Konnte sie schon vorher auswendig, aber ich habe Übung im Erzählen dieser Geschichte. Aber eigentlich ist es keine Kindergeschichte. Eigentlich ist es eine Verteidigungsrede. Jesus verteidigt sich, er ist nämlich im Disput mit den Pharisäern. Er ist in einer Diskussion drin und das, was er mit dieser Geschichte sagt, ist eigentlich eine Verteidigung für sein Handeln. Es geht also weniger um die Geschichte und das Schaf oder den, was an sich, sondern was Jesus tut. Und wir wollen das jetzt zusammen lesen, das ist in Lukas 1 bis 7 und Lukas 15, da gibt es drei Gleichnisse und alle handeln um den, etwas, das verloren ist und dann wieder gefunden wird. Also das ist das verlorene Schaf, der verlorene Drachme und der verlorene Sohn. Und wir beschäftigen uns jetzt einfach mal mit dem verlorenen Schaf. Lukas 15, 1 bis 7. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sünden ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Lukas 15, 1 bis 7. Also Jesus nimmt hier ein Gleichnis auf, das die Leute genau kannten. Alle hatten irgendwie Schafe oder irgendwelche Viecher zu Hause. Das war ein bekanntes Bild. In der Esel, sie hatten ja keine Autos, dann halt ein Pferd oder ein Esel. Und fragte dann, wer von euch würde nicht sich aufmachen und das Verlorene suchen? Und es war für alle klar, natürlich würden wir das tun. Wir würden gehen und es suchen, bis wir es gefunden haben, weil es ist wertvoll. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was dieses Gleichnis mir sagt oder uns sagen möchte. Und zum einen sehen wir verloren. Ohne Gott ist man verloren. Es ist verloren. Und manchmal kommt es uns ein bisschen abhanden, dass es Menschen gibt, die verloren sind, weil wir so mit unserer Rettung beschäftigt sind. Und interessant finde ich eben Hesekiel 33, 11. Da redet Gott vom Verlorenen. Also nicht einfach, das gerettet werden ist nicht einfach eine neutestamentliche Sache. Es ist schon im Alten Testament. Und da heißt es, Hesekiel 33, 11, aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt um, kehrt schleunigst um. Warum wollt ihr in euer Verderben laufen? Also Gott hat mehr Freude daran, wenn Menschen umkehren. Gott ist kein Henker, nein, Gott ist ein Retter. Er möchte, dass wir umkehren. Er möchte die Menschen retten. Deshalb sucht er den Menschen. Gott sucht den Menschen. Er hat es uns gesucht, indem er Jesus gesandt hat. Er ist nicht einfach passiv geblieben. Er selbst hat sich gegeben und hat bezahlt für unsere Schuld am Kreuz und ist auferstanden und hat uns versöhnt mit Gott. Wir sind gerettet. Und ich habe mir den Gedanken gemacht, wir suchen nur etwas, das wertvoll ist. Wenn ich etwas verliere, das nicht besonders wertvoll ist, ich habe so eine Gabe, die Sonnenbrille liegen zu lassen in den Ferien, dann sage ich mir halt, ach, fahr nicht mehr ins Tessin deswegen. Hat jemand anderes Glück und findet eine Sonnenbrille, ich kaufe mir halt wieder eine. Und es ist mir einfach zu wenig wertvoll. Aber wenn ich meinen Geldbeutel verliere oder irgendetwas anderes, dann, wenn es mir wertvoll ist, dann mache ich den Weg. Dann bemühe ich mich darum, es wiederzufinden. Und je wertvoller es ist, desto höher der Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Und Gott hat den höchsten Preis überhaupt bezahlt. Das Leben Jesu für unser. Unglaublich wertvoll. Und etwas, das wir wissen dürfen, ist, jeder Mensch, der noch Atem hat, ist für Gott unglaublich wertvoll. Und du, der du hier drin bist, du bist für Gott unglaublich wertvoll. Weit mehr, als du dir es vorstellen kannst. Weit mehr, als du dir es zugestehst. Gott findet dich wertvoll. Und er ist bereit, das Äußerste zu geben für dich, um dich heimzuholen. Wenn wir dann das Leben Jesu anschauen, in Lukas 19, Vers 10, da sagt Jesus etwas über seine Mission. Und er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also genau gleich. Jesus sagt auch, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also seine Mission war keine andere als die des Vaters. Der Vater sandte seinen Sohn. Der Vater sucht. Und mit diesem Gleichnis vom verlorenen Schaf spricht Jesus davon, was das Herz des Vaters ist. Und wir erinnern uns, es war ja eben diese Diskussion, dass die Pharisäer gesagt haben, ja, aber dieser, der gibt sich mit Sünden ab. Und dann ist er noch mit ihnen. Und Jesus sucht eben diese Menschen. Er hat sie gesucht. Er ist nicht nur gekommen, um dann am Kreuz zu sterben und uns zu erlösen. Nein, er hat es auch ganz praktisch gelebt, was es heißt, zu kommen und zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn wir jetzt seine Geheimwaffe anschauen, er hatte Gemeinschaft mit glaubensfernen Menschen. Und dann heißt es eben, er hat sie besucht, hat mit ihnen gegessen und dann mit ihnen geredet. Zachäus ist ein Beispiel, das uns in Lukas 19 überliefert ist. Dieser Zachäus, ein gottferner Mensch, und Jesus findet ihn da auf diesem Baum oben und sagt, hey Zachäus, ich will zu dir nach Hause kommen. Und wahrscheinlich haben sie gegessen und gefeiert oder getrunken. Und es ist nicht überliefert, was da Jesus ihm gesagt hat. Wäre sehr spannend zu wissen, was Jesus dem Zachäus da alles gepredigt hat oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es sein Leben verändert. Irgendwie hat es das Leben von Zachäus berührt und er ist umgekehrt. Und Jesus hatte eben diesen Ruf, er gibt sich mit Sünden ab und ist mit ihnen. Wie wäre das, wenn das auch unser Ruf wäre? Und ein Gedanke kam mir noch, Jesus hat ja nicht nur einfach mit diesen Leuten abgehängt. Oder er ist dann nicht nur einfach am Stammtisch gesessen und dann haben sie da über die Politiker gejammert und geflucht und Jesus hat dann gesagt, ja, und dieser Herodes, und er hatte eine ganz andere Mission. Oder er war dann nicht einfach zusammen und dann haben sie über das neueste Wagenrennen diskutiert. Und Jesus hat da mitdiskutiert über das neueste Wagenrennen und war begeistert für den roten Wagen. Nein, er hatte etwas anderes zu geben. Er diente den Menschen geistlich. Er hatte eine Mission. Er sah ihre Verlorenheit und sah die Nötigkeit, dass sie gerettet werden. Und deshalb hat er sie gesucht. Und wir? Gute Frage. Wo stehen wir? Und als erstes habe ich wie gemerkt, es ist eine Herzenssache. Gottes Herz blutet. Gottes Herz blutet für die Verlorenen. Und die Frage ist, blutet unser Herz? Schlägt unser Herz mit dem Vater? Oder haben wir den Herzschlag des Vaters verpasst? Und ich denke, dass es erst einmal eine, bevor es in irgendwelchen Aktivismus geht oder irgendetwas tun, da geht es um eine Herzenshaltung, dass Gott uns wieder zeigt, was eigentlich sein Herz ist, wofür sein Herz schlägt, wie kaum für andere, ein anderes Thema ist für die Rettung der Menschen. Kennt ihr William Booth? Wenn ihr seine Biografie nicht kennt, dann lest diese Biografie. Ja, das ist der Gründer der Heilsarmee. Und bevor er die Heilsarmee gegründet hat, da hat er irgendeine Vision, ich weiß nicht, ob er das im Gebet erlebt hat oder in der Nacht, in einem Traum. Auf jeden Fall war er da, sah er ein riesiges Meer und es war finster. Und das Meer war aufgewühlt. Und in diesem Meer sah er ganz viele Menschen. Und die versuchten, irgendwie ober Wasser zu bleiben. Und sie schrien und sie fluchten und sie ruderten. Und er sah, wie einige absanken und ertranken. Und es war eine Hilflosigkeit und ein unglaublicher Schmerz. Und in dieser Vision plötzlich sah er, wie aus dem Wasser heraus ein Berg hinaufkam. Und mitten in diesem aufgepeitschten Wasser war dieser Berg und unten am Berg war eine Plattform. Und da fingen an, die Leute sich an der Plattform zu halten und sich auf diese Plattform zu retten, ins Trockene. Und dann sah er, dass die anderen fingen an, die Leute auf diese Plattform zu ziehen. Und als er das so beobachtete, sah er, dass plötzlich einige aufhörten, andere auf diese Plattform zu ziehen. Und die fingen an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann hörte er, wie diese Menschen auf dieser Plattform anfingen zu rufen und sagen, komm herab zu uns, hilf uns. Und sie schrien um Hilfe für ihre Finanzen und sie schrien um Hilfe für ihre theologischen Disputationen und sie schrien um Hilfe, dass er doch kommen solle und ihnen helfen. Und sie schrien, einige schrien, weil sie nicht sicher waren, ob sie gerettet waren. Und dann sah er in dieser Vision plötzlich, wie der Himmel sich öffnete und eine Gestalt herabkam und sich ins Wasser warf. Und diese Lichtgestalt fing an, Menschen zu dieser Plattform zu führen und dann auf diese Plattform zu hieven und wieder hinein ins Wasser und einfach so hin und zurück. Und diese Leute auf der Plattform bemerkten das gar nicht und sie schrien und sagten, komm zu uns! Wir brauchen dich. Aber den sie eigentlich suchten, war hinter ihnen im Wasser. Und das Paradoxe war, in dieser Vision sah er, wie diese Gestalt im Wasser anfing zu schreien und zu rufen zur Plattform und sagen, kommt, helft mir. Helft mir. Und da waren viele Menschen, die immer noch ertranken. Und sie sanken ab. Und er schrie und schrie und schrie. Und nur einige ließen sich davon überzeugen. Und diese Vision, die hat William Booth dermaßen erschüttert, dass er sein Leben radikal verändert hat. Und daraus ist dann die Heilsarmee entstanden. Also zuerst war sein Herz betroffen. Und ich glaube, dass es eine große Gefahr ist, dass unser Herz den Herzschlag Gottes nicht spürt. Und dass wir an dem vorbeigehen, wir haben es am Anfang gehört, wo wäre Jesus? Und ich glaube, wir begegnen Jesus, wenn wir dorthin gehen. Jesus hat gesagt, was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Da haben wir Begegnungen mit Jesus pur. Und ich glaube, dass Gott unser Herz heute Morgen berühren will. Und ich bete darum, dass wir irgendwie so kleine William Booth werden. Und unser Herz berührt wird von Neuem. Für Gottes Gedanke, für Gottes Herz. Und spannend ist, wenn wir sehen, wie Jesus, die Heilsarmee hatte dann Suppe, Seife, Salvation, Seelenheil. So, das war ihre drei Slogan. Aber es ist nicht so unweit von dem, was Jesus gemacht hat. Ja, besuchen, essen, reden. Ganz einfaches Prinzip. Besuchen, essen und reden. Die Schwierigkeit für uns Christen ist, oder die Problematik ist, wir machen ja das alle, besuchen, essen und reden, aber meistens schon mit Christen. Meistens mit den Menschen, die schon gerettet sind. Und ich möchte da natürlich nicht ein Besuchverbot verhängen, weil ich ja das auch tue und schätze. Aber ich glaube, dass es Jesus uns etwas gelehrt hat, dass wir wieder lernen müssen, Menschen zu besuchen, sich um diese kümmern, mit ihnen essen und reden. Und Jesus hatte eben eine Botschaft. Er suchte sie, um sie zu retten. Er wollte ihnen geistlich dienen. Und wie schön ist es, wenn von uns eben das Gleiche gesagt wird von den Religiösen. Wenn es plötzlich heißt von dir, dieser Mensch gibt sich mit Sünden ab und isst sogar mit ihnen. Und die Frage ist, gibt es Menschen in unserem Umfeld oder gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die eigentlich geächtet sind? Dann gehe dorthin. Gibt es Menschen, die wir eigentlich nicht besuchen würden? Dann gehe dorthin. Dann gehe mit Jesus, um Jesu willen, dorthin. Und ich möchte uns eine kleine Aufgabe auftragen. Nicht eine schwierige, aber so ein paar kleine Schritte. Einfach mit dieser Frage euch entlassen. Wen könnte ich einladen oder besuchen, die Jesus noch nicht kennt oder der Jesus noch nicht kennt? Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die ich einladen könnte oder besuchen könnte? Und vielleicht öffnet Gott plötzlich irgendwie die Türe. Wir hatten gestern, Rebecca hatte diesen Gedanken, die Nachbarn ein Plakat aufzuhängen bei uns im Treppenhaus, im Block, für am 1. Dezember mit uns zu essen. Und hat sich lange Zeit niemand eingetragen und ich dachte, ja, was machen wir, wenn dann niemand kommt? Da habe ich gedacht, dann gehe ich einfach von Tür zu Tür und klingle. Ich lasse dann nichts unversucht. Und dann am Mittwoch war ich noch einkaufen und da traf ich meine Nachbarn und er sagte, ah, und übrigens, wir würden gerne bei euch vorbeikommen. Und dann ist er mit seiner Freundin zusammengekommen und wir haben gegessen. Und irgendwie im Gespräch drin, durfte ich einfach erzählen. Ich muss ja irgendwie, wenn ich gefragt werde, was ich arbeite, dann kann ich gar nicht anders, als einfach erzählen. Ja. Und das ist mein Vorteil, den spiele ich dann jeweils aus. Und es war wirklich ein toller Abend. Und es, versteht ihr, es ist nicht kompliziert, es klingt sogar noch Spaß. Ja, es ist sogar Spaß, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Es ist nicht kompliziert. Und wir haben immer wir müssen auf die Straße oder wir müssen etwas tun, das wir eigentlich gar nicht begabt sind, aber etwas, das wir tun können, ist unsere Türen öffnen. Einladen oder besuchen, wenn sie nicht zu uns kommen können, dann können wir dorthin gehen. Und ich glaube, dass Gott unser Herz berühren möchte heute Morgen. Und ich möchte noch beten und nimm einfach diesen Satz mit oder nimm diese Frage mit, wen könnte ich einladen? Wen könnte ich besuchen, der Jesus noch nicht kennt? Und Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Und Vater, dein Herz blutet. Und ich muss zugeben, es geht oft an mir vorbei. Und ich bitte, Vater, dass du unser Herz neu bedruckst mit deinem Herz. Dass du uns neu überwältigst mit deiner Liebe, mit deiner Retterliebe, mit deiner Liebe für Menschen, an denen wir vorbeigegangen sind. Ich bitte, Vater, dass du unsere Herzen und Augen öffnest, dass wir sehen die Verlorenheit, dass wir die Dunkelheit erkennen und dass wir das Licht wieder erkennen, das wir tragen in unserem Herzen. Ich danke dir, dass du alles getan hast, um uns zu retten. Alles bezahlt, alles bezahlt, alles vollbracht. Danke für die Erlösung, die wir haben. Dir sei alle Ehre. Komm, Heiliger Geist, schreib du neu auf unser Herz. Schreib gerade jetzt. Und während wir noch einfach in der Gegenwart Gottes sind, möchten wir eine Zeit nehmen, wo wir das Abendmahl feiern. Und vielleicht kannst du das Lied schon einspielen. Und in dieser Zeit, du kannst auf der Seite hinten und vorne ist Brot und Wein. Und Jesus hat sich gegeben für uns. Was sind wir bereit zu geben? Jesus hat alles bezahlt. Das ist der Grund, auf dem wir stehen, dieses Fundament, auf dem wir uns sicher wissen dürfen. Du darfst dich sicher wissen. Und du bist eingeladen und Jesus ruft und sagt, nehmt, esst alle davon. Kommt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Trinkt alle davon. Ihr dürft jetzt kommen und nehmen. Amen.